unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domański heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuest sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuest zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Heute sollen die Abgaben auf US-Importe auf 125% steigen. Die deutschen Arbeitgeber kritisieren die Rentenpläne aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD. Nach Berechnungen ihrer Bundesvereinigung kosten das konstante Rentenniveau von 48% und eine bessere Mütterrente bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Es sei leider keine Anstrengung zu erkennen, um die Ausgaben zu begrenzen, sagte Arbeitgeberchef Kampeter. Um die Vorhaben zu bezahlen, müssten also die Beitragssätze steigen. Das bedeute am Ende höhere Arbeitskosten für Unternehmen und weniger netto für die Beschäftigten.
Ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran sprechen heute über das umstrittene Atomprogramm des Iran. Im Sultanat Oman werden der US-Sondergesandte Witkoff und der iranische Außenminister Araghchi für den Auftakt des Dialogs erwartet. Witkoff signalisierte in einem Zeitungsinterview die Kompromissbereitschaft der USA. Der Iran dürfe nur nicht in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen. Dies sei für die USA die rote Linie, so Witkoff. In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig am Abend 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr drittes Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sie sich in Saarlouis 52:66 geschlagen geben. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 9 und in Angermünde 10 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei maximal 21 bis 24 Grad. Die Zeit 8:03 Uhr. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der B5 Nauen Richtung Berlin. Zwischen der A10 Abfahrt Berlin-Spandau und Dalgo-Döberitz befinden sich zwei Leute auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Es geht ums Geld. Denn es wird teuer, womöglich im Handelskonflikt mit den USA, ganz sicher bei der Aufrüstung Europas. Über beide Themen haben die EU-Finanzminister seit gestern in Warschau beraten. Donald Trump, der US-Präsident, hat ja beileibe nicht alle Zölle ausgesetzt, aber die länderspezifischen Aufschläge, zum Beispiel für die EU von 20% schon. Unser EU-Korrespondent Jakob Mayer darüber, wie dieses Hin und Her in Washington von den Finanzministern bewertet wird.
Also die sind auf jeden Fall froh, dass jetzt dadurch, dass Trump wieder ein wenig zurückgerückt ist, dass jetzt dadurch möglicherweise die Chance auf Verhandlungen besteht. Immerhin gibt es jetzt 90 Tage Zeit, die sollte man auch klug nutzen, sagt der Gastgeber des Treffens hier, der polnische Finanzminister. Und auch andere haben begrüßt, dass zumindest jetzt das Signal von Washington ausgesendet wurde, dass vielleicht doch was geht. Also Bundesfinanzminister Jörg Kukis, der sieht sogar Bewegung in Washington und klare Signale, dass die US-Regierung verstanden hat, die negative Reaktion der Märkte und dass Washington jetzt wirklich an einer Einigung interessiert sei. Ich finde, kommt darauf an, wie man zuhört. Also wenn man dann den EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis anhört, der war deutlich nüchterner. Der hat genau das getan, was Sie jetzt in der Moderation gemacht haben. Der hat nämlich vorgerechnet, naja, die USA erheben ja weiter Zölle, so ist es nicht. Und die Kommission hält auch alle Instrumente auf dem Tisch, unter anderem auch das, dass man eben Abgaben auf Dienstleistungen verlangen könnte, also die schärfste Waffe der EU.
Ja, ist es denn mehrheitsfähig, diese Idee, also als Gegenmaßnahme eine Art Digitalsteuer zum Beispiel einzuführen auf Dienstleistungen von Tech-Konzernen wie Meta, Google oder Apple?
Da wurden die Beteiligten auf der Pressekonferenz auch danach gefragt, natürlich, und da hält man sich noch zurück, also so weit ist man ja lange noch nicht. Jetzt erstmal Verhandlungen. Da wird morgen der EU-Handelskommissar Maro Šefčovič nach Washington reisen. Wieder mal, muss man sagen. Danach sehen wir weiter, ob diese Verhandlungen zu etwas führen. Und falls sie zu nichts führen, dann erst wird die EU-Kommission quasi parallel gleichzeitig Gegenmaßnahmen vorbereiten. Und dann werden wir sehen, wenn es zum Schwur kommt. Also Deutschland ist da sehr zurückhaltend. Mhm. Der Bundesfinanzminister, wie gesagt, sagt, wir haben einfach keine Alternativen, weil andere Anbieter, zum Beispiel in Europa, eben keine solchen Cloud- und KI-Anwendungen anbieten, wie es die Amerikaner tun. Also da wird man sehen müssen, wie geschlossen die EU da steht. Dazu muss man auch sagen, dass eben in Außenhandelsfragen die Kommission das Sagen hat.
In Warschau geht es auch um Verteidigungsfinanzierung. Der polnische Finanzminister hat in seiner Einladung geschrieben, es gehe darum, dass europäische Staaten nicht mehr quasi klein-klein einzelne Rüstungsprojekte finanzieren, sondern gemeinsam im Verbund effektiv. Welche denn?
Ja, das wird heute die Frage sein. Es gibt eine Anregung, ein Diskussionspapier von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel dazu. Diese schlägt vor, dass man eine gemeinsame europäische Organisation einrichtet, einen Verteidigungsmechanismus, der eben zwischenstaatlich ist, so dass eben auch nicht die EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten. Und der Charme davon wäre eben, dass man, wie Sie gesagt haben, bestimmte Rüstungsaufgaben eben gemeinsam erledigt. Momentan ist das so, dass quasi europäische Länder aneinander vorbei und möglichst mit den heimischen Produzenten, damit die eben daran verdienen, Rüstungsgüter einkauft. Und das führt dazu, dass es eben viel zu viele verschiedene Waffensysteme gibt. Während die Amerikaner einen Panzer haben, haben die Europäer eben 12 davon. Und das sieht man auch an den Waffen und an der Munition, die die Europäer in die Ukraine schicken. Die ist eben sehr durcheinander und das hemmt im Grunde die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Gegner, wie es Russland eben darstellt zurzeit.
Das ist natürlich die Frage, ob man dann am Ende den deutschen oder den französischen Panzer nimmt. Also da glaube ich auch, dass man gewisse Dinge
da ist noch viel zu diskutieren, auf jeden Fall.
Herr Mayer, abschließend die Frage, warum finanziert man eine gemeinsame Verteidigung nicht einfach aus dem EU-Haushalt?
Ja, das ist schwierig. Das ist eigentlich auch nicht möglich, denn das ist durch die EU-Verträge eben nicht vorgesehen, dass sich die EU-Staaten quasi über den Haushalt Rüstung oder Waffen oder Munition beschaffen. Also deshalb gibt es da ja auch Umwege, diesen gemeinsamen Topf, aus dem die EU-Staaten dann refinanziert werden, wenn sie an die Ukraine Waffen liefern. Aber direkt aus dem EU-Haushalt, das geht momentan nicht. Außerdem kommt dazu, wenn die Mitgliedstaaten das national machen, das ist ja, Verteidigung ist ja nationale Angelegenheit, dann haben sie momentan eben das fiskalische Problem, dass viele sehr, sehr hohe Schulden haben und da sehr zögerlich sind, um sich weiter zu verschulden, um eben das 2%-Ziel der NATO zu erreichen.
Das die Einschätzungen unseres EU-Korrespondenten Jakob Mayer. Heute geht in Warschau das zweitägige informelle Treffen der EU-Finanzminister zu Ende. 8:08 haben wir es jetzt. Kein Krankenhaus wird dicht gemacht. Mit dem Versprechen ist die Koalition von SPD und BSW in Brandenburg angetreten. Aber jetzt trifft es das Krankenhaus in Hennigsdorf. Der Kreistag im Landkreis Oberhavel hat am Mittwoch entschieden, die Klinik zu schließen. 30 Abgeordnete waren dafür, 20 dagegen. Der Kreis kann sich den Standort Hennigsdorf einfach nicht mehr leisten. Das war am Ende das entscheidende Argument. Vor der Entscheidung gab es noch eine heftige Debatte. Und auch in der Bevölkerung ist die Schließung seit Wochen heftig umstritten.
Die Wissenschaft entwickelt sich. Es gibt neue medizinische Versorgungsgeräte. Und wenn man die besser auslasten kann, ist es doch besser, man nutzt sie an einem Standort.
Es wäre schrecklich, wenn man dann nach Oranienburg müsste, weil das auch gerade für die Älteren ist es gar nicht stemmbar.
Da wird immer gesagt, die Älteren sollen ja nicht mit Fahrzeugen fahren. Ja, aber wie sollen sie denn hier hinkommen?
Auch der Hennigsdorfer Bürgermeister Thomas Günther von der SPD war gegen die Schließung. Jetzt bleibt ihm der Blick nach vorn.
Natürlich werden wir jetzt sehen, dass wir so viel wie möglich medizinische Versorgung in Hennigsdorf behalten. Wir schauen, dass vielleicht dieses medizinische Versorgungszentrum nicht nur bestehen bleibt, sondern auch ausgebaut und erweitert wird. Und wir werden darauf schauen, was der Landkreis vorhat mit dem ja großen und traditionellen Standort, wo das Krankenhaus jetzt steht.
Tja, kleiner Trost für die Hennigsdorfer. Bis zur Schließung des Krankenhauses dauert es noch eine ganze Weile. Das betont auch Detlef Troppens, der Chef der Klinikgesellschaft Oberhavel.
Wir haben jetzt eine lange Zeit, wo wir die Planungs- und Bauphase haben und das schätzungsweise 7 Jahre mindestens. Und in dieser Zeit gibt es in Hennigsdorf keine Abstriche. Da werden wir sogar noch renovieren und investieren müssen, um den Betrieb ordentlich aufrechtzuerhalten. Und dann wird es einen Umzug geben. Das ist kein dumpfer Knall, sondern dann sagt man, okay, dann ist es soweit. Aber das ist noch eine lange Zeit.
Aber es bleibt dabei, das Krankenhaus in Hennigsdorf wird geschlossen. Damit nicht noch mehr Kliniken wegfallen, will die Landesregierung mehr Geld vom Bund. Deswegen hat Brandenburg eine Initiative im Bundesrat eingebracht, was es braucht, um die Krankenhausreform umzusetzen. Darüber spreche ich mit dem Landrat des Landkreises Oberhavel, Alexander Tönnies. In rund einer halben Stunde, um 8.40 Uhr sind wir zum Interview verabredet. Jetzt haben wir es 8:11. Der RBB-Rundfunkrat hat gestern Nachmittag getagt, 4,5 Stunden lang in einer Sondersitzung. Anlass war der Abschlussbericht einer unabhängigen Expertenkommission zur Aufklärung der fehlerhaften Berichterstattung im Zusammenhang mit dem grünen Politiker und Bundestagsabgeordneten Stefan Gelpaar. Doch auch die RBB-Sparmaßnahmen und der damit verbundene Umbau des Senders mit angekündigten Entlassungen interessierten die Rundfunkratsmitglieder in einem gesonderten Tagesordnungspunkt. Unser Medienexperte Jörg Wagner war im Haus des Rundfunks in Berlin dabei.
Die News kam direkt zu Sitzungsbeginn. Die Senatskanzlei in ihrer Rolle als Rechtsaufsicht kritisiert in einem Schreiben an den RBB die Personalentscheidungen infolge der fehlerhaften Berichterstattung über den grünen Politiker Stefan Gelpaar. Diese seien nicht konform mit dem RBB-Staatsvertrag. Insbesondere die neue Tätigkeit des Chefredakteurs im RBB nach seinem Rücktritt bedürfe einer Überprüfung. RBB-Intendantin Ulrike Demmer vor dem Rundfunkrat.
Das Direktorium steht zu allen Entscheidungen, die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung des RBB zu stärken. Dazu zählt auch, dass David Biesinger temporär mit einer neuen Aufgabe außerhalb der Redaktion betraut worden ist. Und wir lehnen alle Versuche, Herrn Biesinger als Chefredakteur wieder einzusetzen ab. Genauso lehnen wir aber auch alle Versuche ab, ihn aus dem Haus zu vertreiben.
Der Vertreter der Rechtsaufsicht des Berliner Senats wollte sich im Rundfunkrat auch zu den inzwischen veröffentlichten Presseberichten nicht äußern. Schwerpunkt in der öffentlichen Rundfunkratssitzung waren die aus dem Expertenbericht abgeleiteten Maßnahmen. Die zurückgetretene, aber noch geschäftsführende Programmdirektorin Katrin Günther.
Die zentralen Maßnahmen betreffen die Überarbeitung redaktioneller Regelwerke in Zusammenarbeit mit der Abteilung Qualitätsmanagement. Die redaktionelle Verantwortung wird in Zukunft klarer geregelt, ebenso wie Abläufe und Abnahmeprozesse. Zudem werden wir die zweifelsfrei im Haus vorhandene investigative Expertise stärker und schneller einbinden und auch der verbindliche Umgang mit Quellen, eidesstattlichen Versicherungen und juristischen Abnahmen wird geregelt.
Mehrheitlich begrüßte der Rundfunkrat die im Weiteren noch konkreter ausgeführten Maßnahmen. Einzelne Mitglieder kritisierten jedoch, dass man als Kontrollgremium den 96-seitigen Expertenbericht nur in einem Lesesaal in Augenschein nehmen durfte. Zweiter Sitzungsschwerpunkt war der Plan zum Umbau des RBB, untersetzt mit einer soliden Finanzierung. Dafür sei man im RBB bereit, 22 Millionen Euro aus dem Honorar- und Personalbudget zu streichen, 13 Millionen Euro davon wieder in die digitale Transformation zu investieren und parallel die Unternehmensstrukturen effizienter zu gestalten. Bei der Programmgestaltung wolle man bei neuen Projekten zudem stärker Ergebnisse der Marktforschung berücksichtigen. Einer der stärksten Kritiker des Zielbild 2028 genannten Umbaus ist der Doc-Filmer Andres Feil. Entsandt in den Rundfunkrat von der Akademie der Künste, der den Verlust von programmlichem Risiko und Innovation befürchtet.
Es gibt dann eine Portfoliosteuerung, so heißt es, die entscheidet, die haben die Budgethoheit. Das heißt, die Redaktionen werden ja demotiviert. Sie wissen eigentlich, wenn man auf die Plattform schaut, in 5 Jahren, in 10 Jahren gibt es keine Redaktionen mehr. Es gibt nur noch Algorithmen.
Die Diskussion im Rundfunkrat ist nicht abgeschlossen. Auch Gewerkschaften und Belegschaft werden in den kommenden Wochen in den Prozess mit einbezogen.
Jörg Wagner über die Sondersitzung des RBB-Rundfunkrats gestern. 8:14.
RBB 24 Inforadio Sport.
Das soll heute ein Tag der Berliner Fußballserien werden. Zweitligist Hertha BSC möchte gegen Darmstadt den 4. Sieg in Folge einfahren. Und eine Etage höher in der ersten Liga will Union Berlin den 3. Auswärtserfolg nacheinander holen. Das Problem, die Köpenicker treten beim deutschen Meister und Pokalsieger Leverkusen an. Dazu unser Reporter Lars Becker.
Beim 1. FC Union würde niemand laut sagen, dass der Klassenerhalt bereits geschafft ist. Aber ein sattes 11-Punkte-Polster bei 6 noch ausstehenden Spielen verleiht auch Trainer Steffen Baumgart eine selbstbewusste Gelassenheit.
Das hört sich erstmal alles gut an. Ich fange jetzt auch noch nicht irgendwas vorzurechnen. Da sind es noch 2 Punkte oder 3 Punkte. Da nehmen wir diese 11 Punkte Vorsprung gerne mit. Aber wir werden keine Rechnungen vorstellen, wie viel und wie viel nicht. Sagen wir mal so. Vor 4 Spieltagen zurückgerechnet, stehen wir jetzt besser da.
Charmantes Understatement. Vor 5 Wochen nach der Heimpleite gegen Kiel, einer weiteren Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten, waren mit den Abstiegssorgen auch Zweifel an Baumgart zu vernehmen. Inzwischen aber hat der Coach gemeinsam mit seinem Trainerteam geschaut, was die Mannschaft braucht, was ihr hilft, daraus Schlüsse gezogen und eine stabile Grundstruktur entwickelt.
Ich habe Sachen, die ich gut kann und ich habe Sachen, die ich nicht gut kann. Dann habe ich aber Jungs im Trainerteam, die die Sachen besser können und klarer können und daraus gibt es nicht nur Gespräche, sondern auch die tagtägliche Arbeit. Und auch da beobachtet jeder aus seiner Sicht. Die Spieler ist, glaube ich, normal, weil jeder hat eine andere Sichtweise. Und da versuchen wir uns ein Bild von zu machen.
Es spricht für Baumgart, dass er flexibel genug ist, seine eigenen Vorstellungen mit den Bedürfnissen der Mannschaft abzugleichen, Anpassungen vorzunehmen. Zum Beispiel die gewohnte Dreier statt der von ihm bevorzugten Viererkette spielen zu lassen. Und der kommunikative Baumgart bezieht die Spieler mit ein.
Wie nehmen sie die Sachen an? Ist es gut erklärt? Müssen wir auf Sachen eingehen? Da sind wir immer im Austausch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag jemanden reinhole und 10 Minuten Gespräche führe, sondern ich bin eigentlich die ganze Zeit am Reden. Ob es beim Frühstück ist, ob es beim Mittag ist, ob es beim Gehen ist. Viel wichtiger ist aber, dass die Jungs dem Ganzen offen gegenüber sind und auch wissen, dass sie eine Meinung haben dürfen, dass sie reden dürfen und dass sie in vielen Situationen auch mitgenommen werden.
Grundlage bleiben natürlich die Basics, das, was Union ausmacht, was die DNA des Clubs darstellt. Leidenschaft, Einsatz, Aggressivität.
Union-Fußball ist geradlinig, ist drauf, ist Mentalität, ist Zweikampfverhalten, ist vielleicht auch mal pragmatisch spielen, ja, und dann mal wieder erfolgsorientiert versuchen, aus den eigenen Stärken Tore zu machen. Den wirklichen Union-Fußball, der mich als Gästetrainer am meisten genervt hat, den wieder einzufordern und einzubringen. Und das passt zu den Jungs am besten. Und deswegen ist es vielleicht auch dahin gekommen, dass wir den einen oder anderen bisher ärgern konnten.
Jetzt will Baumgart mit seinem Team auch den Meister ärgern. Die verblüffende Erfolgsserie möglichst in Leverkusen verlängern.
Die Qualität von Leverkusen können wir gerne beschreiben. Mit einem Satz eine absolute Spitzenmannschaft in allen Bereichen und wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen. Wir wollen in Leverkusen punkten, daran werden wir alles setzen.
Sollte das gelingen, wird Steffen Baumgart nach gut 100 Tagen im Amt hinter das Thema Klassenerhalt auch offiziell einen Haken machen.
Das ist der Bericht unseres Reporters Lars Becker. In unserer Bundesliga-Sendung ab 15 Uhr heute berichten wir ausführlich vom Spiel der Unioner. Und vorher sind wir auch bei Hertha gegen Darmstadt live dabei. Eröffnet wurde der Bundesliga-Spieltag gestern Abend mit einem Auswärtssieg. Leipzig hat 3:2 in Wolfsburg gewonnen.
Werbung.
Also, mir geht's beim Geldsparen um mehr als nur um Zinsen. Und dir? Wie wär's mit einer Bank, die dein Geld für dich vermehrt und sich damit aktiv für die Umwelt einsetzt? Bei der Umweltbank bekommst du attraktive Zinsen und ermöglichst nachhaltige Projekte. Eröffne jetzt das Tagesgeldkonto, mit dem du sparst und dich für die Zukunft stark machst. Auf umweltbank.de. Umwelt und Bank. Umweltbank.
Voice-Karle, was Dingel bedeutet?
Dingel?
Dingel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss. Herzhaft lecker mit Käse und Salami. Der neue Brutzler Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das eine Wurst.
Und jetzt mit Brutzler Tickets für die UEFA Women's Euro 2025 gewinnen.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Heute Vormittag gibt's vermehrt dichte Wolken am Himmel. Im Laufe des Tages dann von Westbrandenburg her mehr Auflockerung und Sonne. Die Höchsttemperaturen 17 bis 20 Grad. Derzeit haben wir zwischen 7 und 10 Grad in Berlin. 8 Grad sind's in Cottbus und 9 Grad in Perleberg.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Jonas Ziegler.
A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Storkow und Fürstenwalde West Stau nach einem Unfall auf der Standspur plus 10 Minuten. B87 Frankfurt oder Richtung Luckau zwischen Müllrose und Rago Behinderungen nach einem Unfall. In Eberswalde ist die Hegermühler Straße stadtauswärts zwischen Drenitz und Boltstraße nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Prenzlauer Berg im Kreuzungsbereich Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbier Straße gibt es zahlreiche Einschränkungen. Dort wird bis Anfang August an den Gleisen gearbeitet.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.20 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuest sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuest zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Heute sollen die Abgaben auf US-Importe auf 125% steigen. Der designierte Kanzler Merz spricht schon mit Deutschlands Nachbarländern über Zurückweisungen an den Grenzen. Das hat CDU-Generalsekretär Linnemann der Rheinischen Post gesagt. Ivo Maroschik.
Im Koalitionsvertrag seien Zurückweisungen vereinbart, erklärte Linnemann. Diese Maßnahmen würden jetzt zügig angegangen. Dabei ist nach seinen Worten entscheidend, dass die Union das Innenministerium übernehmen wird. Das mache Abschiebeflüge leichter, argumentiert Linnemann. Der CDU-Generalsekretär unterstrich, dass auch ein Ende der freiwilligen Aufnahmeprogramme und eine Aussetzung des Familiennachzugs geplant sind. Er kündigte an, dies werde bis Mitte Juli umgesetzt.
Ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran sprechen heute über das umstrittene Atomprogramm des Iran. Im Sultanat Oman werden der US-Sondergesandte Witkoff und der iranische Außenminister Araghchi für den Auftakt des Dialogs erwartet. Witkoff signalisierte in einem Zeitungsinterview die Kompromissbereitschaft der USA. Der Iran dürfe nur nicht in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen. Dies sei für die USA die rote Linie, so Witkoff. In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr drittes Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sie sich in Saarlouis 52:66 geschlagen geben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 9 und in Angermünde 10 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 8.23 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Wir schauen in die Türkei. Gleich zwei Gerichtsprozesse an einem Tag. Die haben für den inhaftierten Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu gestern auf den Plan gestanden. Beide haben nichts mit den aktuellen Korruptions- und Terrorvorwürfen gegen ihn zu tun, wegen derer er ja auch in Haft sitzt. Aber diese Prozesse wegen Betrugsvorwürfen und weil İmamoğlu einen Staatsanwalt bedroht haben soll, könnten zu Haftstrafen und einem Politikverbot für den Rivalen von Präsident Erdogan führen. Auch heute hat İmamoğlus Partei CHP zu Protesten gegen seine Inhaftierung aufgerufen. Solidarität hat seine Lage auch im Ausland ausgelöst, etwa bei Belit Onay von den Grünen, Oberbürgermeister von Hannover und als Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetages kürzlich zu Besuch in der Türkei. Herr Onay, schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, hallo.
Können Sie mir kurz sagen, bei Ihrem Besuch Anfang der Woche, wie haben Sie die Stadt, in der Sie waren, Istanbul, erlebt?
Also wir waren Anfang der Woche mit vielen Oberbürgermeistern und Oberbürgermeisterinnen aus Deutschland zu Gast beim türkischen Städtetag. Das war eigentlich eine Veranstaltung, die vor Monaten schon von Ekrem İmamoğlu höchstpersönlich selber auch geplant und er hat auch eingeladen, sozusagen organisiert war. Und das hat sich natürlich jetzt dramatisch verändert. Wir waren dennoch zu Gast und haben dort viele Amtskolleginnen und Kollegen getroffen. Und die Stimmung in der Stadt ist schon spürbar. Also es war eine starke Polizeipräsenz, beispielsweise am Taksimplatz, also einem zentralen Ort in der Stadt. Die Barrikaden standen noch dort, die Polizeibarrikaden. Und man merkt schon, dass da natürlich die Polizeipräsenz sehr, sehr sichtbar ist und auch eine Botschaft aussendet sozusagen in Richtung der Protestierenden.
Ja, es gibt ja Proteste auch in anderen Teilen des Landes. Dazu hat ja die CHP, İmamoğlu's Partei, aufgerufen. Wie glauben Sie, wie schätzen Sie das ein? Kann dieser Protest Erdoğan gefährlich werden?
Also der Protest ist schon erfolgreich, denke ich, aus Sicht der CHP jedenfalls. Es ist eine doch starke Mobilisierung, wie viele fühlen sich an die Gezi-Proteste damals 2013 auch ein Stück weit erinnert. Sie sind besser organisiert, sie sind sozusagen auch immer an verschiedenen Orten kommen die Menschen zusammen, also nicht nur in Istanbul, sondern auch in anderen Städten. Insofern ist das schon etwas, was, glaube ich, eine starke Mobilisierung gleichzeitig bedeutet. Aber darüber hinaus gibt es, und das ist, glaube ich, das Gefährlichere auch für die Regierung, eine starke Unzufriedenheit insgesamt in der Breite, also weit über die Protestierenden hinaus, auch in die eigene Wählerschaft hinein, weil viele Menschen einfach deutlich spüren und merken, da ist der Vorwurf nicht strafrechtlich haltbar, sondern eher politisch begründet. Und das den Braten riechen natürlich viele Menschen.
Es hat gegen die Absetzung İmamoğlu's als Bürgermeister Istanbuls und die Tatsache, dass er jetzt in Untersuchungshaft sitzt, starken Protest auch aus dem Ausland gegeben. Anschlag auf die Demokratie heißt es da von verschiedener Seite, nicht zuletzt auch von der amtierenden Bundesregierung. Wie nehmen die Menschen in der Türkei diese Äußerungen wahr?
Also die werden natürlich wahrgenommen. Gleichzeitig war es aber schon auch ein Thema bei unserem Besuch, dass da eine große Dankbarkeit war, dass wir da waren, weil die Einschätzung schon ist, dass die Türkei derzeit international einfach sehr stark ist. An der Türkei kommt man nicht vorbei, wenn es um Russland geht, NATO, Syrien, Migration. Also man kann es sich nicht verscherzen mit der Türkei. Und deshalb haben viele in der Türkei, gerade die Oppositionspolitiker, noch die Sorge, dass deshalb der Protest und auch die Wortmeldungen eher sehr zaghaft bleiben. Und deshalb war man besonders dankbar, dass jetzt auch viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister angereist sind, um auch Solidarität zu üben, um auch deutlich zu machen, wir stehen an der Seite, wir wollen weiterhin Partnerschaft, wir wollen im Austausch bleiben. Und dieses Signal, dafür ist man sehr, sehr dankbar, wird aber schon gesucht auch aus dem Ausland. Und bisher die Proteste oder die Wortmeldungen, die bisher erfolgt sind, sind doch eher zaghaft.
Ja, wenn man tatsächlich Unterstützung aus dem Ausland sucht, was kann die dann bewirken? Was wäre der Effekt?
Also was, glaube ich, immer wieder eingefordert wird, sehr deutlich, ist zum einen eben, dass da dieses Thema benannt wird, dass klar und deutlich ausgesprochen wird, dass es hier eben nicht um strafrechtliche Themen geht, sondern klar und deutlich darum, einen starken Gegenkandidaten mundtot zu machen und aus dem Rennen zu ziehen, also mit einem Politikverbot womöglich sogar zu belegen. Und gleichzeitig wünscht man sich aber auch, gerade auf der kommunalen Ebene, und das war ja die sehr erfolgreiche Ebene jetzt bei den letzten Kommunalwahlen, also wo die Opposition wirklich auch viele, viele Rathäuser gewinnen konnte, dass man in Kooperation geht, in Zusammenarbeit geht. Und deshalb war auch die Verabredung, die wir jetzt Anfang der Woche mit den Menschen, mit den Kolleginnen und Kollegen getroffen haben, da auch stärker ins Gespräch zu gehen und auch weitere Partnerschaften aufzubauen.
Herr Onay, heute sind wieder Demonstrationen im Nordosten des Landes, in der Türkei angekündigt. Am Mittwoch gab es Demos in Istanbul. Hier in Deutschland scheint es aber, als ob der große Protest vorbei ist. Stimmt das? Was hören Sie da?
Also ich spüre ja auch hier große Unruhe. Also das, was in der Türkei passiert, beschäftigt natürlich auch die Menschen hier. Das treibt sie um. Also alle merken ja auch gerade, dass mit dieser Art von Vorgehen demokratische Standards ausgehöhlt werden. Die Proteste waren auch hier teilweise spürbar. Sie sind aber nicht so stark wie in der Türkei. Das ist richtig. Das Thema ist aber dennoch ganz weit oben auf der Agenda bei den Gesprächen, die ich jedenfalls auch mit türkeistämmigen Menschen führe.
Das sagt Belit Onay. Er ist Oberbürgermeister von Hannover und Präsidiumsmitglied im Deutschen Städtetag und war vor kurzem in der Türkei. Herr Onay, vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
8.29 Uhr haben wir es, eine Minute vor 8:30 Uhr. Wie sollen Deutschland und Europa in Zukunft mit Wölfen umgehen. Darüber hat gestern der Bundesrat abgestimmt. Angeregt haben das Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Sie fordern, den Schutz von Wölfen zu lockern, so wie es die EU jetzt auch schon getan hat. Die Länderkammer hat sich diesem Vorschlag angeschlossen und jetzt ist die künftige Bundesregierung gefordert. Die ist durchaus willig. Union und SPD kündigen in ihrem Koalitionsvertrag an, diesen Vorstoß aus der EU unverzüglich in nationales Recht umzusetzen. Was das für Wölfe in Brandenburg bedeutet, dazu unser Reporter Jasser Speck.
Hört man in Brandenburgs Wäldern dieses Geräusch? Dann könnte sich in Zukunft dieses Geräusch immer öfter dazugesellen. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die rechtlichen Voraussetzungen für einen schnelleren Abschuss von Wölfen zu schaffen. Die EU hat schon beschlossen, den Schutzstatus des Wolfes herabzustufen. Von streng geschützt auf geschützt. Allerdings muss das noch in eine EU-Richtlinie gegossen werden. Erst dann kann Deutschland das Jagen der Wölfe erlauben. Das ist derzeit noch verboten. Gregor Bayer, Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft des Landes Brandenburg, begrüßt den Schritt des Bundesrates.
Und damit kann man sagen, jetzt ist eigentlich der Weg von der politischen Willenserklärung her frei. Also der Eingriff in den Bestand in einzelne Tiere, die Bürokraten sagen Entnahme, man kann aber auch sagen durch Jagd letzten Endes, das ist ja der Weg, der ist jetzt endlich möglich, der war bislang versperrt.
Im November vergangenen Jahres sollen es über 1600 Wölfe in Deutschland gewesen sein. Das sind nahezu doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Als Wolfsland Nummer 1 gilt Brandenburg mit fast 60 Rudeln. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen fordern ein, wie sie es nennen, regional differenziertes Bestandsmanagement. Damit ist ein kontrollierter Abschuss der Wölfe gemeint, um die Population klein zu halten. Axel Kruschert vom Naturschutzbund BUND kritisiert diese Pläne. Würde der Wolf leichter zum Abschuss freigegeben werden, wie es die Bundesländer fordern, dann hätte das gravierende Folgen für die Wolfspopulation.
Wenn jetzt auch noch eine Bestandsjagd, also eine Quotenjagd dazukommt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass durch diese Maßnahmen die Population wieder aussterben würde. Der Wolf würde dadurch in Deutschland wieder aussterben.
Kruschert nennt das, was die Länder fordern, Symbolpolitik und nimmt stattdessen die Tierhalter in die Pflicht.
Die überwiegende Risszahl findet bei nicht geschützten oder unzureichend geschützten Herden statt. Und daran müssen wir arbeiten und nicht daran, ob wir jetzt irgendwie 50 oder 100 Wölfe pro Jahr in Brandenburg schießen dürfen, weil das ist A nicht möglich und B würde es gar nicht dazu beitragen, dass Weidetierrisse weniger werden. Sie müssen trotzdem immer noch einen Zaun bauen.
Bis die Jagd auf den Wolf eröffnet wird, dauert es noch eine Weile. Und in welchem Umfang sie erlaubt sein wird, auch in Brandenburg, das wird sich zeigen.
Das ist der Bericht von Jasser Speck. Um 8.32 Uhr. Sie kennen diese Bilder aus der Arztpraxis oder neben der Schlange in der Bankfiliale. Bitte Diskretion, Abstand halten. Ein Land in Europa, das solche Schilder nicht braucht, ist Schweden. Denn der Schwede an sich hat dieses Schild sozusagen genetisch eingebaut, weiß unsere Korrespondentin Sophie Donges aus eigener Erfahrung.
0049. Geschichten aus der Ferne.
Treffen sich zwei Schweden in einem Wohnhaus im Fahrstuhl. Ja, genau, das war's schon. Kein Witz, keine Pointe. In Wahrheit treffen sich Schweden nämlich gar nicht im Fahrstuhl. Die laufen in der Regel lieber zu Fuß in den 5. Stock, als sich mit einer anderen Person den Aufzug zu teilen. Wenn es aber gar nicht anders geht, dann passiert folgendes Schauspiel. Einer nickt freundlich und der andere nickt zurück. Und dann Stille. Keine Smalltalk-Floskeln, kein schlechtes Wetter heute, morgen soll es besser werden. Einfach nur ein meditatives Schweigen. Aus deutscher Perspektive ist das schwer auszuhalten. Vielleicht geht das noch bei den Norddeutschen, aber spätestens ab Mitte des Landes wird im Fahrstuhl im Wohnhaus ein Wort gewechselt. Ein kurzes Gespräch über das Wetter geht ja immer oder über den neuen Briefträger, bloß nicht sprachlos dastehen. In Schweden absolute Fehlanzeige. Hier gilt, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast, dann behalte es für dich. Höflich, aber schweigsam. Und im beruflichen Kontext, da wird das Schweigen zur Kunstform. Pausen in Gesprächen sind keine peinlichen Lücken, sondern eine ganz natürliche Sache. Und wehe, ein Deutscher kommt mit seiner Debattierfreude dazwischen. Während wir in Meetings eifrig nicken, sagen und alles bestätigen, was nur irgendwie Sinn macht, sitzt der Schwede einfach da. Ein Gesicht wie ein Buddha. Leicht freundlich dreinschauend, aber gleichzeitig maximales Pokerface. Und man selbst fragt sich, habe ich gerade die Idee des Jahrhunderts präsentiert oder war das totaler Quatsch? Aber warum dieses Schweigen? Es gilt als Zeichen von Respekt, anderen Raum zum Nachdenken zu geben. Andererseits steckt auch eine gewisse Angst dahinter, nämlich die Angst, dem anderen auf die Nerven zu gehen, in seinen Tanzbereich einzudringen. Besser nichts sagen als was Unnötiges. Und noch eine Randbemerkung an die Skifahrerinnen und Skifahrer. Sollten Sie es mal in die schwedischen Berge schaffen, fahren Sie niemals mit einer fremden Person Ankerlift. Also diesen Lift, der eigentlich zwei Menschen den Berg hoch transportiert. Es ist auch völlig egal, wie lang die Schlange hinter Ihnen ist. Der Skilift ist der Aufzug 2.0. Zusammen hochfahren lässt den armen Schweden neben Ihnen Stresspusteln kriegen. Und wenn Sie dann auch noch ein Gespräch anfangen und fragen, was los ist, dann läuft der Schwede das nächste Mal den Berg lieber hoch, wenn er Sie in der Schlange stehen sieht.
Und dafür verantwortlich sein will man ja auch nicht. Beobachtungen waren das von Sophie Donges, unserer ARD-Korrespondentin in Stockholm. 8.35 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die nächste Bankfiliale ist nicht ein paar Straßen weiter, da werden es immer weniger, sondern in der Hosentasche, auf dem Smartphone, wenn man denn ein solches besitzt. Fintechs, die Dienstleister der digitalen Finanzbranche, versprechen, dass wir unser Geld sicher und profitabel online verwalten und vermehren können. Und Berlins Wirtschaftspolitik hofft schon, mit ihnen, diesen Fintechs, zum neuen deutschen Bankenstandort zu werden, berichtet Sebastian Schöbel für unsere Wirtschaftsredaktion.
Fintechs sind erwachsen geworden. Vorbei die Zeit, in der Skeptiker bei Finanztechnologie eher an Bitcoin-Glücksritter oder Krypto-Scammer dachten. In Berlin ist die Branche längst zu einem der ökonomischen Hoffnungsbringer geworden. Digitale Zahlungsdienste, KI-gestützte Robo-Trader und Kontoführung komplett über das Handy sind die Zukunft der Finanzindustrie. Davon ist Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey überzeugt.
Die Frage, ob das eine Zukunft hat. Die ist die gleiche Frage, wenn man fragt, ob Digitalisierung eine Zukunft hat. Selbstverständlich haben diese digitalen Finanzmarktinstrumente und die digitalen Finanzmarktunternehmen eine Zukunft.
Im Wettlauf um den Titel Startup-Hauptstadt hat Berlin zwar längst harte Konkurrenz bekommen, doch bei den Fintechs ist die Bundeshauptstadt Deutschlands unangefochtene Nummer 1. Laut einer Studie der Wirtschaftsberatung Ernst & Young wurden 2024 mehr als 460 Millionen Euro in Berliner Fintechs investiert. Das entsprach fast 90% aller Investitionen in die Branche deutschlandweit.
Man muss sich das ja mal vorstellen. Frankfurt am Main ist der traditionelle Bankenstandort. Aber der Bankenstandort der Zukunft, der Fintech-wichtigster Standort in Deutschland, ist Berlin.
Denn hier gibt es nicht nur die meisten Risikokapitalgeber, die in Fintech-Startups investieren, sondern auch ein sehr gutes, wie Gründer es nennen, Ökosystem, also vor allem Unterstützungsprogramme für Startups, ein Netzwerk aus vielen mittleren und einigen großen Fintechs sowie zahlreiche internationale Fachkräfte.
Was wirklich in Berlin gefehlt hat, aber jetzt da ist, ist die FIBE,
sagt Ingmar Stupp vom Fintech-Startup Tilta aus Berlin-Mitte. Die FIBE, Berlins Fintech-Konferenz, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet, war für Stupp das noch fehlende Puzzleteil für die Branche.
Denn wir sind wirklich in den letzten Jahren, wirklich jedes Jahr nach Amsterdam auf die Money 2020 gepilgert, obwohl Berlin ja so ein starkes Fintech-Ökosystem hat. Und jetzt ist auch endlich mal eine würdige Konferenz dafür da.
Die FIBE, das sind Impulsvorträge von Vordenkern der Szene, Workshops zu komplexen KI-Systemen zur Geldwäschebekämpfung, Diskussionsrunden über die Zukunft des Bankenwesens und zwischendurch Pausen am Espressowagen, am Foodtruck oder an der riesigen Carrera-Rennbahn, die ein Kreditkartenkonzern aufgebaut hat zum Zeitvertreib. Alles sehr seriös, sagt Erik Romba, Fintech-Experte bei der Kanzlei Osborne Clark.
Kein Wildwest, agil, innovativ, manchmal schneller als der eine oder andere denken kann, aber das ist nicht unreguliert.
Das sagt ein Verfechter von Fintechs im Beitrag von Sebastian Schöbel.
Werbung. Dum, dum, dee, da, da, da. Hellweg Profi Frühling. Jetzt bis zu 100 Euro geschenkt. Jetzt für 500 Euro im Markt einkaufen und 100 Euro Rabattgutschein für Ihren nächsten Einkauf geschenkt bekommen. Oder schon ab 100 Euro einen 20 Euro Rabattgutschein sichern. Bei Hellweg finden Sie alles, was Sie für Ihren Frühling brauchen. Aktionsbedingungen und weitere Informationen im Markt und online. Hellweg, die Profibaumärkte. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Jonas Ziegler.
A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Storkow und Fürstenwalde West ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. Letzte freie Abfahrtsmöglichkeit ist Storkow. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Schönefelder Kreuz und Ragow liegt ein totes Reh auf der linken Spur. B87 Frankfurt-Oder Richtung Luckau. Zwischen Müllrose und Ragow Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Bei der S-Bahn fahren Busse statt Bahnen. Bei der S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz und auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Ransdorf.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.40 Uhr mit Jonas Ziegler. Am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau wollen die Finanzminister und Ministerinnen der EU über die Finanzierung der Aufrüstung Europas sprechen. Unter anderem als Reaktion auf den Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik unter Präsident Trump will die EU stark aufrüsten. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Heute sollen die Abgaben auf US-Importe auf 125% steigen. CDU-Chef Merz spricht laut seinem Generalsekretär Linnemann schon mit Deutschlands Nachbarländern über Zurückweisungen an den Grenzen. Linnemann sagte der Rheinischen Post, diese Zurückweisungen werde es geben, so sei es im Koalitionsvertrag vereinbart. Er nannte es außerdem entscheidend, dass die Union das Innenministerium übernehmen wird. Das erleichtere zum Beispiel Abschiebeflüge. Das jüdische Pessachfest beginnt heute. Aus diesem Anlass haben sich die beiden großen Kirchen in der Region solidarisch mit Menschen jüdischen Glaubens erklärt. Peter Klinke, RBB 24.
Als Christen stehe man an ihrer Seite, hieß es vom evangelischen Bischof Stäblein und von Erzbischof Koch. Antisemitismus dürfe keinen Platz in der Gesellschaft haben. In diesem Jahr fällt Pessach in die vorösterliche Zeit und endet am Ostersonntag. Die jüdische Gemeinde Chabad Berlin veranstaltet zum Auftakt des Festes in verschiedenen Stadtteilen insgesamt 12 öffentliche Abende. Dabei wird unter anderem gesungen und gebetet. Außerdem wurden rund 2000 Pakete mit koscheren Lebensmitteln an bedürftige Familien in Berlin verteilt.
In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig am Abend 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr drittes Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sie sich in Saarlouis 52:66 geschlagen geben. In der Best-of-Five-Serie liegen die Berlinerinnen damit 1:2 zurück. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 9 und in Angermünde 10 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 8.43 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Das war eine emotionale Debatte diese Woche im Kreistag Oberhavel. Zuvor hat es ja auch schon heftige Proteste gegeben, aber an deren Ende steht nun fest, die umstrittene Schließung des Klinikums Hennigsdorf ist beschlossen. Zwar erst in rund 7 Jahren, aber sie kommt. Stattdessen soll an dem Standort ein ambulantes Zentrum entstehen. Die Notfallversorgung und die Klinik für Psychiatrie sollen erhalten bleiben. Das Ganze ist Teil der Krankenhausreform, die im Januar in Kraft getreten ist und im Flächenland Brandenburg mit sehr unterschiedlicher Bevölkerungsdichte
ziemliche Diskussionen ausgelöst hat. Darum, welche medizinische Versorgung womöglich sein kann, möglich sein muss, will ich sprechen mit Alexander Tönnies aus der SPD. Er ist Landrat im Landkreis Oberhavel. Schönen guten Morgen, Herr Tönnies.
Schönen guten Morgen, Herr Kuba.
Jetzt hat es heftige Proteste gegeben Anfang März gegen diese geplante Schließung. Gestern die knappe Entscheidung im Kreistag, dass dieses Klinikum in Hennigsdorf geschlossen wird. Haben Sie damit gerechnet, dass es wirklich so eine so emotionale Frage ist?
Ja, das war mir und allen Beteiligten von Anfang an bewusst, dass das hochemotional ist, dass das zu Wellen der Empörung auch schlagen wird. Damit haben wir gerechnet und man muss da wirklich auch Respekt haben, dass ehrenamtliche Kreistagsmitglieder so eine weitreichende Entscheidung treffen müssen.
Können Sie diese Entscheidung nochmal begründen? Die ist gestern 30-20 gefallen, also dafür, dass dieses Klinikum geschlossen wird. Können Sie das nochmal begründen? Waren das jetzt finanzielle Zwänge oder vorausschauendes Handeln?
Das war ganz klar vorausschauendes Handeln, denn wir haben uns das Krankenhausgesetz des Bundes, was ja vor kurzem erst in Kraft getreten ist, angeguckt und die Folgen abgeschätzt. Und da werden ganz klare Kriterien vorgegeben, in welchem Abstand denn Krankenhäuser liegen müssen. Da geht es konkret um Fahrminuten. Und Hennigsdorf hat nun mal die geografische Lage in unmittelbarer Berlin-Nähe mit 5 weiteren Krankenhäusern. Und deshalb musste diese strategische Entscheidung fallen, die aber natürlich unendlich schwer ist.
Dieser Prozess, das Klinikum zu schließen, beziehungsweise bis es soweit ist, der dauert ja 7 Jahre. Der Chef der Oberhavel-Kliniken hat gesagt, es muss Hennigsdorf renoviert werden, in Oranienburg gebaut werden. Rechnet sich diese Strukturreform überhaupt?
Ja, es geht auch ums Geld. Es geht aber auch darum, das knappe medizinische Personal vom Chefarzt bis zur Pflegerin so zu konzentrieren, dass wirklich Leistungen unter einem Dach aus einer Hand angeboten werden können. Das ist Kern dieser Reform. Und wir haben gesunde, finanziell gesunde Kliniken. Und das sollten wir natürlich auch beibehalten. Und deshalb diese strategische Entscheidung, die wir im Kreistag getroffen haben.
Aber nochmal zum Verständnis. Also wenn es jetzt heißt, Leute, die davon betroffen sind, die können dann auch nach Oranienburg fahren. Das ist ein zumutbarer Weg, sagen Sie, ja, für alle Bevölkerungsschichten.
Ja, wir liegen ja auch nur 16 Kilometer zwischen Oranienburg und Hennigsdorf entfernt. Und es ist, wenn man den ganzen Landkreis betrachtet, sogar für einen nennenswerten Teil der Bevölkerung eine Verbesserung, weil die dann dichter ranrücken, wenn man nach Gransee und Fürstenberg zum Beispiel schaut.
Brandenburgs Gesundheitsministerin Müller dringt im Bundesrat auf zusätzliche Mittel des Bundes für die Krankenhäuser, die eben teils in Schieflage sind, nicht zuletzt auch in Brandenburg. Braucht auch Oberhavel dieses Geld?
Ja, wir sind auf Transformationsgelder angewiesen und da stehe ich auch voll hinter der Gesundheitsministerin, denn es ist ja auch niemandem zu erklären, dass der Bund ein so weitreichendes Gesetz erlässt und sich dann selber an der Finanzierung nicht beteiligt. Und da sind die Forderungen des Landes Brandenburg vollkommen gerechtfertigt, die unterstützen wir auch. Denn so ein Transformationsprozess, der kostet bei uns in Oberhavel allein zwischen 350 und 400 Millionen Euro.
Ja, wie viel Geld genau erhoffen Sie sich da?
Ja, wir hoffen schon, dass wir im Laufe der 10 Jahre, die dieser Transformationsfonds gilt, zwischen 150 und 200 Millionen Euro wenigstens bekommen an Unterstützung.
Ja, die Krankenhausreform ist das große politische Projekt Ihres Parteifreundes Karl Lauterbach, dem amtierenden Gesundheitsminister. Finden Sie die denn prinzipiell richtig und gelungen?
Prinzipiell, fachlich, medizinfachlich macht sie durchaus Sinn. Sie ist allerdings in der Umsetzung und in der Kommunikation absolut kritikwürdig gelaufen. Da ist etwas in sehr kurzer Zeit durchgepeitscht worden. Da könnte man sich Beispiele in anderen Bundesländern nehmen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Die haben einen vergleichbaren Prozess seit 2018 mit viel mehr Kommunikation und Beteiligung durchgeführt.
Wenn man sich nochmal anschaut, dass es ja auch gegen die Schließung dieses Klinikums in Hennigsdorf ja wirklich auch Proteste gegeben hat. Sie sagen, die Kommunikation hat nicht gestimmt. Aber ich meine, letztlich, wenn man sagt, bei aller guten Kommunikation, der Laden macht zu, dass es da Proteste gibt, das ist doch dann auch programmiert, oder?
Das ist programmiert und das ist vollkommen legitim und das ist so eine hochkomplexe Materie, die für viele auch schwer verständlich ist. Warum wird ein gesundes Krankenhaus geschlossen? Aber wir bereiten uns eben darauf vor, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen jetzt und auch in 5 und in 10 Jahren sein werden.
Das sagt Alexander Tönnies, SPD-Landrat in Oberhavel. Herr Tönnies, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, schönes Wochenende.
Jetzt haben wir es 8:09 Uhr. 49. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice um 8.49 Uhr mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Vöben. Sind in beiden Richtungen Leute auf der Fahrbahn. Von Brandenburg geht's jetzt raus in die weite Welt, die Gesellschaft der Zukunft gestalten und sich unser Leben von morgen ausmalen. So lautet in etwa übersetzt das Motto der diesjährigen Weltausstellung Expo in Japan. An diesem Wochenende wird sie auf der künstlichen Insel Yumeshima in der Bucht von Osaka eröffnet. Die Organisatoren gehen davon aus, dass etwa 28 Millionen Besucher aus aller Welt zu dieser Expo kommen werden. Bei den Japanerinnen und Japanern hält sich das Interesse bislang in Grenzen und es gibt sogar Proteste, berichtet unser Korrespondent Thorsten Ifland.
Sie sind nicht so wirklich begeistert davon, dass die Expo in ihrer Stadt veranstaltet wird. Eine nicht sonderlich große, aber lautstarke Gruppe Demonstranten hat sich wenige Tage vor dem Start der Weltausstellung vor dem Rathaus von Osaka versammelt. Angeführt von Yoshiyasu Yamakawa. Wir Einwohner Osakas brauchen die Expo nicht. Während der Pandemie hatten wir hier die höchste Sterberate Japans, weil viel zu wenige öffentliche Krankenhäuser existieren. So ein großes Bauprojekt wie die Expo hilft uns überhaupt nicht. Schätzungsweise 2 Milliarden Euro kostet das Großprojekt auf der Insel der Träume, Yumeshima. Eine künstliche Insel, ursprünglich eine Mülldeponie und völlig ungeeignet für ein Großevent, findet Aktivistin Akiko Oguchi. Die Insel sinkt jedes Jahr um etwa 7 Zentimeter. Der Boden ist sehr weich und durch das Gewicht der Gebäude versinkt sie noch eher. Yumeshima sei wie eine Toastbrotscheibe auf Quark, sagen sie. Und jetzt packe man noch ein Bügeleisen obendrauf. Der umstrittene Standort der bereits zweiten Expo in Osaka nach 1970 ist sicher ein Grund, warum die Japaner bisher wenig Interesse an einem Besuch haben. Der Vorverkauf lief schlecht. Dabei ist eine Weltausstellung vielleicht gerade jetzt wichtiger denn je. Sashiko Yoshimura von der PR-Abteilung der Expo beschwört den einenden Charakter. Es gibt bedauerlicherweise gerade viele Kriege. Die Welt ist geteilt. Aber gerade jetzt ist es wichtig, trotz aller Probleme zusammenzukommen, miteinander zu sprechen. Das wird neue Perspektiven eröffnen. Neue Perspektiven, das passt auch zum Motto der Expo. Es geht um die Frage, wie die Gesellschaft der Zukunft aussehen soll. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Energieeffizienz und Gesundheit. Das sind die großen Themen der 158 teilnehmenden Länder, Regionen und internationalen Organisationen.
Guten Tag! Hajimemashite!
Im Zentrum des deutschen Beitrags steht Nachhaltigkeit.
Hier dreht sich alles im Kreis oder vielmehr um die Kreislaufwirtschaft.
Zirkularität ist nicht nur architektonisch die Devise der 7 kreisförmigen Pavillons. Es geht darum, bestenfalls alle Verbrauchsmaterialien einer Gesellschaft wieder in den Kreislauf einzuspeisen, erklärt Generalkommissar Patrick Specht.
Es gibt ein Spiel, wo man Urban Mining nachspielen kann, das heißt aus alten, abbruchreifen Gebäuden werden die Baustoffe wieder rausgeholt und wiederverwertet. Mit Hilfe von Tablets geht man über so eine Fläche und entdeckt dann die, in Anführungszeichen, Schätze in den jeweiligen Abbruchgebäuden.
Dem Bundeswirtschaftsministerium ist bei seinem Auftritt in Japan wichtig, die Besucher von deutscher Technologie, von deutschen Ideen zu überzeugen. Ohne zu moralisieren.
Es geht nicht darum, hier mit erhobenen Zeigefingern durch die Welt zu gehen, sondern wir wollen eben auf spielerische Art und Weise, auf unterhaltsame Art und Weise das Thema vermitteln.
Fast alle Pavillons sind eingerahmt vom größten Holzbauwerk der Welt. Ein 20 Meter hoher und 2 Kilometer langer Rundweg ist definitiv das architektonische Highlight dieser Expo. Nach der Veranstaltung soll alles wieder abgebaut und an anderer Stelle wiederverwendet werden. Auf dem Expo-Gelände entsteht dann ein riesiges Hotel-Resort mit Casino.
Japan-Korrespondent Thorsten Ifland war das über die Eröffnung der Expo in Osaka. Jetzt haben wir es 8.53 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Comedy boomt im Fernsehen, in Podcasts, aber auch auf der Bühne. Und in Berlin gibt es jetzt einen neuen Ort für Live-Comedy, den Punchline Comedy Club. Der befindet sich mitten in der Stadt im Untergeschoss des Theaters am Potsdamer Platz. Gestern hat der Club Eröffnung gefeiert. Auf der Bühne unter anderem arrivierte Branchenkräfte wie Michael Mittermeier oder Thorsten Sträter. Und im Zuschauerraum unser Kulturreporter Henrik Schröder.
Tja, mit dem Humor ist das ja so eine Sache. Die einen liegen vor Lachen unter dem Tisch, die anderen wissen gar nicht so genau, warum das nun lustig sein soll. Ob es also wirklich immer noch Witze über zum Beispiel sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche geben muss, über vermeintlich unfreundliche Berliner, die so garstig sind, dass sie ohnmächtige Menschen mit Schaum vor dem Mund in der U-Bahn liegen lassen, über Radfahrer auf dem Gehweg, über Leute mit anderen sexuellen Präferenzen als den, ja, eigenen. Man weiß es nicht so recht an diesem Abend, aber jedenfalls sind alle auftretenden Comedians handwerklich zumindest richtig gut. Timing, Tempo, Feeling top. Und je später der Abend und je derber die gereichten Freigetränke knallen, desto prustender wird auch die Stimmung. Durch den Abend führt Routinier Michael Mittermeier, der auch als Berater für den neuen Punchline-Club tätig sein wird und regelmäßig dort auftreten will.
Habt ihr Bock auf Comedy?
Aber vielleicht erstmal zu dem neuen Club selbst. In einem Wort, super. Etwas über 800 Leute gehen rein, die Sitze auf dem Parkett stehen etwas eng, aber in anderen Locations ist das teils noch enger. An der Seite Sofas und Sessel, auf der Galerie noch gemütlichere Sitze, die offenbar als Premium-Seats vermarktet werden. Die Bars schmiegen sich an den Seiten ins Gesamtambiente, als gehörten sie genau dorthin. Das Licht ist warm, die Lampenschirme haben Trotteln. Der Punchline Club sieht aus wie eine Mischung aus britischem Pub und einem besseren Starbucks. In Zukunft sollen hier auch Fernsehaufzeichnungen stattfinden. Die Kameratauglichkeit wurde beim Bau ganz offensichtlich gleich mitgedacht. Die stockwerkhohe hölzerne Showtreppe auf der riesigen Bühne macht ordentlich was her. Die Sicht ist von fast allen Plätzen klasse, der Sound top.
Hat es sich nicht jetzt schon gelohnt zu kommen, einfach um zu merken, wie schön das Leben sein kann, wenn man kein Metall in der Fresse hat? Ist es nicht so geil?
Das Publikum an diesem Eröffnungsabend ist im Augenschein und Mittermeiers Klatschprobe nach eher Ü60 als U20, obwohl mit zum Beispiel Anna Lucia und Alex Stolt auch Künstler und Künstlerinnen deutlich unter 30 auf der Bühne stehen und je um die 15 Minuten Programm machen. Es ist ein bisschen müßig, jetzt ihre Gags nachzuerzählen. Sagen wir, es ging unter anderem um vegane Wohngemeinschaften, schwache Männer und Hexen in München. Wie gesagt, Humor ist ja dann doch Geschmackssache. Am Schluss haut noch Christina Boganski atemlos Witze über Schwänze und Schlampen in die Menge, bevor Thorsten Sträter, wie nennt man den eigentlich, Kultkomiker, in gewohnt ruhiger Manier den Abend beendet. Ein dem ausrastenden Publikum zufolge sehr gelungenes Opening einer interessanten neuen Location mitten in Berlin. Kann man mal wieder hingehen.
Finden Sie, dass dieses Blau irgendwo steht als Publikum, weil man sieht jeden Fluss und Sie wissen das, der Zahnersatz, alles kommt zum Vorschein. Ich halte es für falsch.
Der Punchline Comedy Club in Berlin hat gestern Abend Eröffnung gefeiert. Henrik Schröder war für uns dabei. Auf dem Schlachtfeld in der Ukraine gibt es keine Anzeichen dafür, dass der russische Präsident einen Frieden mit dem Nachbarland will. So mussten die ukrainischen Streitkräfte sich weitgehend aus der russischen Grenzregion Kursk zurückziehen, wo sie im August vorigen Jahres eingedrungen waren. Doch das Ziel seines Landes bleibt Frieden in Freiheit. Und zwar für das ganze Land, sagt der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksiy Makeyev.
Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiew, in Lviv, in Donetsk und Luhansk, in Jalta und Simferopol auf der Krim sagen können, ich bin frei, ich genieße Unabhängigkeit, dann ist diese Freiheit erreicht. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht einfach wie in einem Computerspiel Grenzen ziehen werden, ungeachtet von Menschen, sondern wirklich alles dafür tun, damit die Menschen in Freiheit leben. Wir wollen diese Freiheit für die ganze Ukraine und alle Ukrainerinnen und Ukrainer.
Das sagt Oleksiy Makeyev, Botschafter der Ukraine in Deutschland. Ein Gespräch mit ihm können Sie hören morgen hier ab 12.33 Uhr im Programm oder schon jetzt auf unserer App. Jetzt schauen wir noch aufs Wetter für Berlin und Brandenburg. Das hat etliche Wolken heute zum Tagesbeginn für uns parat gehabt, aber die lösen sich dann in Zukunft auf. Ab dem Mittag gibt es dann von Westbrandenburg mehr Auflockerungen mit Sonne. Die Höchsttemperaturen sollen heute zwischen 17 und 20 Grad liegen. Schauen wir auf die Werte aktuell. Die liegen in Berlin zwischen 8 und 10 Grad. 9 Grad haben wir in Potsdam. 9 Grad auch in Prenzlau. Der Blick auf die Nacht, da ist es klar oder gering bewölkt und trocken bei Temperaturen zwischen 9 und 4 Grad. Es gibt einen schwachen, leichtböigen Wind aus Südost. Und der Sonntag, nach sonnigem Beginn, wird es da allmählich wolkiger und zum Abend dann hin von Südwesten einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen morgen noch mal höher als heute, 21 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Vöben sind in beiden Richtungen Leute auf der Fahrbahn. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Storkow und Fürstenwalde West ist die Autobahn nach Unfall gesperrt. Letzte freie Abfahrt ist Storkow. B87 Frankfurt oder Richtung Luckau zwischen Müllrose und Rago Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geführt. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. Und Schönhausen-Falkenberger Chaussee, Höhe Pablo-Picasso-Straße, sind die Ampeln ausgefallen. Bei der S-Bahn fahren Busse statt Bahnen für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Und dann noch zusätzlich bei der S3 zwischen den Bahnhöfen Erkner und Rahnsdorf.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuest sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. China hat im Streit mit den USA die Zölle weiter erhöht, auf jetzt 125%. Aus Peking Benjamin Eisel.
Die Volksrepublik reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Donald Trump auf Einfuhren aus China. Diese liegen nun bei zusätzlichen 145%. Das Handelsministerium in Peking bezeichnete die US-Zölle als abnormal hoch, ohne praktische wirtschaftliche Signifikanz. Die Zölle würden als, Zitat, Witz in die Geschichte eingehen, heißt es in einer Mitteilung.
Die Arbeitgeberverbände kritisieren die Pläne von Union und SPD für ein stabiles Rentenniveau und bessere Mütterrenten als zu teuer. Nach ihren Berechnungen kosten sie bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, dass im Koalitionsvertrag leider nichts stehe, um die wachsenden Ausgaben in der Rentenversicherung zu begrenzen. Das bedeutet noch höhere Kosten für die Arbeitgeber und noch weniger netto für die Beschäftigten. Die Frauen in der SPD fordern von CDU-Chef Merz, dass er mindestens die Hälfte der Posten in seinem Kabinett mit Frauen besetzt. Die Vorsitzende der SPD, Frau Neuchel, sagte dem Tagesspiegel, das Parlament und die Regierung hätten die Aufgabe, alle zu vertreten, nicht nur die Männer. Deshalb sei es an den Parteien und letztlich am Kanzler, für eine 50-zu-50 Verteilung bei den Spitzenposten zu sorgen. Nach einigen Verzögerungen hat der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg begonnen. Zum Start haben Betonzangen eine Rampe von der eigentlichen Brücke abgetrennt. Die Ringbahn